Vielen Dank. Okay, danke. Ich habe das Mikro selber in der Hand. Halleluja. Das Vorrecht hat nicht jeder. Biene, kannst du schon mal machen. Vorhin, vor dem Gottesdienst, hatten wir gebetet. Einige Geschwister, wir beten vor dem Gottesdienst. Ist nicht nur für die Gemeindeleitung. Im Grunde kann da jeder kommen. Und wir hatten, und dann sagte Olaf, wir wollen noch mal hören, was Gott sagt, hinterher am Ende, ob Gott zu uns redet. Und Olaf hat seine mit dem Geburtstagskuchen schon bekannt gegeben. Und als wir dann so saßen, wir hatten uns hingesetzt und gehört, da hatte ich nur so ein Terminus, a hard rain's gonna fall, ein harter Regen fällt. Und ich erinnerte mich, dass es mal einen Song gab in den 60er Jahren, ich weiß nicht, wer den kennt, von Bob Dylan, der hieß auch so, A Hard Rain's Gonna Fall. Und in diesem Song singt Bob Dylan, also ich hatte nur diesen Terminus, und dann hinterher fiel mir das ein mit Bob Dylan, das hatte ich nicht so, ich hatte nur dieses Wort. Da singt er eigentlich von schlimmen Dingen, die über die Welt kommen. Man kann sagen, so düstere Endzeitvision, aber stimmt, realistische Dinge, also nicht irgendwelche unheimlichen Sachen, die es nicht gibt, das ist schon gut und realistisch, was er da singt oder gesungen hat oder manchmal singt er es vielleicht heute noch. Aber für mich war dann der Gedanke, dass Gott zu uns spricht. Danke, Olaf. Dass Gott zu uns spricht, dass von ihm aus ein harter Regen fällt. A hard rain's gonna fall. Jetzt als Verheißung Gottes. Und da bin ich fest von überzeugt. Und dieser harte Regen, dieser Regen von Gott, der setzt einen Kontrapunkt zu dem, was der Teufel will, wovon Bob Dylan gesungen hat. Das sind ja die schlimmen Dinge, die wir sehen. Können wir jetzt stundenlang drüber reden, was es alles so gibt. Aber Gott sagt, ich gebe einen harten Regen und einen Regen in dein Leben hinein. Ich mache wirklich etwas Neues. Ich bin dabei, etwas Neues zu wirken. Und wir dürfen das Neue sehen. Ich hatte vor einigen Wochen schon mal angefangen mit dieser Predigtserie und ich habe mich gefragt, wir haben jetzt so viel erlebt. Ich könnte jetzt eine Stunde über Blue Flame sprechen, aber die meisten von euch waren da, ihr habt es erlebt. Ich kann es genauso, was du sagtest, habe ich genauso empfunden. Es war eine herrliche Zeit. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. So viele Menschen haben sich bekehrt. Cindy hat jedes Mal nach vorne gebeten und um Bekehrung. Es war wirklich stark. Es war ein prophetischer Geist da. Ich sage jetzt mal, es war ein starkes Event. Ich betone es jetzt extra mal so. Und das ist auch okay. Wir dürfen Events haben. Gott hat immer sein Volk zu Events nach Jerusalem gerufen. Ganz bestimmte Dinge. Aber wenn es nur ein Event ist und nicht mehr, dann ist es zu wenig, stimmt's? Event ist super. Lasst uns Events haben und die genießen. Einfach nur genießen, weil sie schön sind. Aber Gott möchte mehr geben. Und ich habe mich gefragt, soll ich jetzt dieses Wort, was jetzt dran ist, das ist ja jetzt der dritte Sonntag, wo ich da predige, ist das jetzt dran? Und gerade das, was heute kommt, ist dran. Und ich mache es kurz, wie Olaf gesagt hat. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden und halte mich daran, wenn er mir schon das Mikro so in die Hand gibt. Vielen Dank. Und jetzt gucke ich mal, ob das geht. Halleluja, guck mal. Diese blaue Flamme, Blue Flame, die sollen wir nicht nur einmal erlebt haben, Wochenende oder bei der nächsten Konferenz. Wir werden ja eine zweite Blue Flame machen und vielleicht mehrere. Und Gott hat uns auch gezeigt, ich sage das einfach mal so, dass Blue Flame eine richtige Bewegung werden soll. Nicht nur eine Konferenz, die es mal gab und die es wiedergeben wird, sondern richtig eine Bewegung, die die Menschen zusammenführt, die Einheit bewirkt. Und das wird noch stärker werden. Das ist, ich rede jetzt ganz bewusst prophetisch. Ich glaube das ganz bewusst. Ein Feuer, Gott möchte ein Feuer geben, aber dieses Feuer soll weiter brennen. Es werden aber in unserem Leben, es wird nicht immer alles glatt laufen. Mit der Welle, ne? Genau das ist es. Es wird nicht alles glatt laufen. Es wird geprüft werden. In unser aller Leben. Und ganz wichtig ist es, und das ist der Punkt, dass wir im Wort Gottes leben. Das ist das, was das Feuer hält. Und ich will gleich versuchen, die Kurve zu kriegen. Ich hatte eine Einladung bekommen über Ocke, und Ocke hat es von jemand bekommen. Ich hätte eigentlich oder eventuell am Reformationstag in Albanien predigen sollen, oder eigentlich nicht predigen, Vortrag halten sollen über die Reformation, wie die heute noch so wirkt. Sogar im Politiker sollten da kommen. Und ich habe mich gefragt, ey, super, ich war dankbar. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ich habe überhaupt keine Zeit, mich vorzubereiten. Das ist ja keine Predigt, die man mal so hält. Da hat man ja schon einige Erfahrungen, sondern richtig wissenschaftlicher Vortrag. Und ich habe gar keine Zeit. Dann wurde das leider aus finanziellen Gründen, nicht weil ich so teuer bin, aber aus anderen Gründen, abgesagt. Und ich hatte ein weinendes und ein lachendes Auge. Aber man merkt, wie Menschen da sind, und wir sehen das ja, und das hat Cindy Jacobs ja auch gesagt, dass die Welt wirklich auf Deutschland guckt, und wir können das gar nicht so erfassen, was überhaupt geschehen ist, was abgegangen ist vor 500 Jahren. Ich persönlich glaube, dass die Reformation nicht vollendet wurde. Ich glaube, dass auch damals Gott mehr auf seiner Agenda hatte. Aber er hat sehr viel freigesetzt. Und eins von dem, was Gott Martin Luther gezeigt hat, das ist dieses sogenannte Sola Scriptura, allein das Wort. Es kommt auf Gottes Wort an, und er hat versucht, die Menschen, die Christen, die Bevölkerung zurückzubringen zum Wort Gottes. Man hat zu der Zeit viel Philosophien gelehrt, und was wir uns gar nicht vorstellen können, die Menschen hatten keine Bibel. Das gab's nicht. Luther hatte ein Erlebnis, der war irgendwo in irgendeiner Kirche, und da lag eine riesige, teure Bibel auf Lateinisch, die sogenannte Vulgata-Übersetzung. Wer kann Latein? Damals überhaupt keiner, heute vielleicht ein paar mehr. Und dann wollte er sie nehmen, das war so ein Erlebnis hatte, und diese Bibel war angekettet. Ja, die war ja so teuer, also das waren ja ganz teure Bücher, das war ja kein Massendruck so wie heute. Die war angekettet. Und da hat er gedacht, ey, das Wort Gottes ist angekettet, das liegt in Ketten. Ich muss die Ketten befreien, ich muss das befreien. Und er hat die Bibel übersetzt, ich mache es mal ganz kurz. Und Gott hat Gnade gegeben, dass er irgendeinem Mann Erkenntnis gab, technische Erkenntnis, und er konnte dann Bücher drucken. Der Gutenberg, habt ihr von gehört, das war von Gott. Gott gibt uns auch auf anderem Wege Erkenntnis und Erfindungen und Sachen und neue Dinge, die es noch gar nicht gibt, möchte Gott auf den Weg bringen. Gott ist so vielschichtig. Gott hat so viel. Und er möchte uns immer wieder zurückbringen zum Wort Gottes. Und da möchte ich jetzt kurz drüber sprechen. Jetzt gebe ich Gas. Ich hatte ja angefangen und gesprochen über die Zeit des Propheten Elia. Und der Prophet Elia, der lebt in einer ganz schlimmen Zeit. Ich habe das letzte Mal und vorletztes Mal auch ausgeführt. Ich sage jetzt mal was, und ich meine das wirklich so, an einer viel schlimmeren Zeit, als wir heute hier in Deutschland leben. Man denkt, ey, es ist doch Endzeit, heute ist es schlimmer. Nein, es war damals viel schlimmer. Nur heute ist es globaler. Es geht über die ganze Welt. Aber punktuell war das viel schlimmer. Es gab Götzendienst, es gab Opfer, Menschen wurden geopfert in Israel, im Nordreich Israel. Aber Gott hatte einen Propheten, Gott hatte Elia. Und Elia fing an zu sprechen. Und Gott und der Prophet Elia, der versammelte 450 Propheten, dämonisch inspirierte Propheten des Baal auf dem Berg Karmel. Und der Karmel, das war der Ort, wo man damals die finsteren, okkulten Sachen machte. Er lud sie ein auf dem Territorium des Feindes. Und da stellte er sich ihnen. Das war ein Showdown als einziger gegen 450. Und der König Ahab war auch da. Gott sei Dank war seine Frau nicht da. Die meldete sich dann später. Und da sagte er, ey, wir machen alle ein Opfer. Ihr baut ein Altar, ich baue ein Altar. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der lebendige Gott. Wir zünden das Feuer nicht an, das muss von selber kommen. Und die Baalspropheten, die haben das versucht und es ging nicht. Und er hat ein Gebet gesprochen, das Feuer Gottes kam. Und vorher sagte er etwas. Dann sagte er, füllt vier große Vorratskrüge mit Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Also der hatte einen Altar gemacht, habe ich letztes Mal drüber gesprochen, so aus 12 Steinen, symbolisiert die Einheit des Volkes Gottes. Das Opfer kam oben drauf, so Altäre, die waren ungefähr so hoch, Die war nicht so riesig. Und dann sagt er eben, holt Wasser. Dann sprach er zu ihnen, tut dasselbe nochmal. Und schließlich sagte er, nun tut es ein drittes Mal. Und sie taten es ein drittes Mal und das Wasser lief am Altar hinunter und füllte sogar den Graben. So Vorratskrüge, die füllten damals, waren ungefähr 40 Liter Wasser. 4 Vorratskrüge mal 3, dreimal sollten es holen, 12 mal 4, 480. Ein bisschen Mathematik kenne ich noch. Das heißt, 480 Liter Wasser wurden über den kleinen Altar ausgegossen. Und über das Holz, 480 Liter Wasser, das triefte von Wasser. Und dann sollte das Feuer Gottes kommen. Jetzt kann man denken, ey, Wasser ist doch genau das Gegenteil von dem. Aber Wasser ist ein Bild, das sind prophetische Bilder und Wasser ist ein Bild für Gottes Wort, für das Wort Gottes. Wasser symbolisiert das Wort Gottes. Und ich möchte einmal einige Bibelstellen weitergeben. Da sagt Jesus zu einem Pharisäer namens Nikodemus, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Wasser, das Wort Gottes und Geist. Und er nimmt Bezug hier in dieser Bibelstelle auf ein alttestamentliches Wort, was der Prophet Jesaja gesprochen hat. Das sage ich jetzt auch nochmal kurz hier. Und Prophet Hesekiel, sorry. Und Hesekiel sagt, dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das Herz aus Stein ist das Gesetz von Mose, das immer sagte, du sollst, du musst, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und Gott sagt, ich will euch meinen Geist geben. Ich will Wasser über euch ausgießen. Wasser ist das Wort Gottes. Alles muss getränkt sein mit Wasser, mit dem Wort Gottes. Und das Wasser, und das ist das Starke, das Wasser erstickt nicht das Feuer, sondern dieses Wasser, Gottes Wort, ist brennbar. Amen. Da muss dann nur noch der Geist dazukommen, aber der Geist, der braucht dieses Wasser, der braucht das Wort Gottes. Diese beiden geistlichen Komponenten, die müssen zusammenkommen und dann geht's los. Und das hat Luther erkannt. Er hat gesagt, ey, wenn wir das Wort nicht haben, dann können wir alles vergessen. Dann geht das so weiter wie bisher. Erneuerung, Reformation in deinem Leben und in meinem Leben und allgemein kann nur kommen, wenn das Wort Gottes da ist. Stimmt's? Deswegen legen wir auch so einen großen Wert darauf und betonen das und haben unsere Bibel und glauben auch daran. Ich hatte früher mal, also ich bin ja in keinem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber zu unserer Zeit und die etwas Älteren, die so in meinem Alter sind, die wissen das, wir hatten noch in unserer Schule, zumindest auf der Grundschule, später auf dem Gymnasium nicht mehr, haben wir noch biblische Geschichten gelernt in Religion. Also Religionsunterricht war noch christlicher Religionsunterricht damals. Hing natürlich vom Lehrer ein bisschen ab, wie der drauf war. Und wir haben noch diese biblischen Geschichten ganz neutral gelehrt bekommen. So wussten wir so ein bisschen Bescheid, wie das so alles war. Aber Bibel, richtig Bibel gelesen hatte ich nie. Und als ich 16 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal die Bibel so richtig gelesen. Meine Eltern hatten eine Familienbibel, die stand immer bei uns im Wohnzimmer, im Bücherbord. Ich habe einmal meinen Vater in der Bibel lesen sehen, ein einziges Mal. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, könnte ich auch mal lesen. Habe ich mir die da rausgenommen, bin auf mein Zimmer gegangen und habe die Bibel gelesen. Echt stark. Und ich hatte Erlebnisse. Ich habe mich erst 2 Jahre später bekehrt, bewusst zu Jesus. Aber irgendwie habe ich gemerkt, hier ist was. Ich weiß heute noch, ich habe das erste Buch Mose gelesen, ich habe die Sprüche gelesen, wie ich darauf kam, das zu lesen und die zu lesen. Heute weiß ich, das war genau richtig. Ich habe die 4 Evangelien gelesen, ich habe den Römerbrief gelesen und ich habe die Offenbarung gelesen damals. Ich habe alles verstanden. Aber heute merke ich, selbst die großen Theologen verstehen vieles nicht und spekulieren darum und erzählen Sachen, die ich gar nicht so sehen kann. Aber ist egal. Nein, ich habe wirklich insofern etwas verstanden, auch aus dem Buch der Offenbarung, dass hier etwas Übernatürliches am Werk ist. Ich habe gemerkt, das kann sich kein Mensch ausdenken. Hier ist was. Ich hatte eine Begegnung mit Gott, ohne dass ich mir dessen so bewusst war. Und später sagten mir dann Menschen, dann hörte ich immer mal wieder, dass einige sagten, auch Pastoren, Prediger, die predigten, wenn man nicht gläubig ist und wenn man den Heiligen Geist nicht hat, kann man die Bibel gar nicht verstehen. Da habe ich gesagt, das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ich habe vieles verstanden, ich habe nicht alles verstanden, tue ich heute noch nicht, trotzdem ich den Heiligen Geist habe. Aber ich habe einiges verstanden. Gott hat zu mir gesprochen. Wenn man die Bibel liest, fängt Gott an zu sprechen, auch wenn einer nicht gläubig ist. Wenn Moslems lesen die Bibel und Gott redet zu ihnen, dann wird der Geist einfach freigesetzt, selbst wenn du ihn selber nicht hast. Du kannst die Bibel verstehen, auch wenn man nicht gläubig ist. Bin ich fest von überzeugt. Das stimmt nicht, dass man sie nicht verstehen kann. Klar, wenn man den Geist hat, ist natürlich von Vorteil, weil das ist der gleiche Geist, der auch die Bibel inspiriert hat. Dann wird noch mehr freigesetzt. Aber man kann Gottes Wort verstehen, auch wenn man überhaupt nicht an Jesus glaubt. Das ist meine These, das habe ich selber erlebt. Öfter, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Und ich fing an, die Bibel zu lesen. Und 2 Jahre später bin ich ganz bewusst zum Glauben gekommen. Aber etwas fing in mir an. Manchmal sagen einige Christen sagen manchmal zu uns, zu mir, müsst ihr eigentlich alles so eng sehen? So mit der Bibel? Alles, was die Bibel sagt, auch in Bezug auf Sexualität und so wird auch heute ganz andere Dinge erzählt. Müsst ihr das so eng sehen? Und ich sage, nein, wir dürfen es weit sehen. Wir dürfen in die Weite Gottes kommen. Wir dürfen die Prinzipien Gottes kennenlernen. Ich hörte eine Talkshow, das ist jetzt schon 2 Jahre her, über irgendein Thema. Ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber es hatte irgendwie mit dem Glauben zu tun. Und da war ein Politiker, ein bekannter Politiker einer Partei, die die Christen nicht so mögen. Und dieser Politiker sagte, da ging es um die Bibel auch, sagte, wir leben doch heute nicht mehr im Mittelalter, dass wir an die Bibel glauben. Ich habe gesagt, ey, was lehrt der für ein Blödsinn? Im Mittelalter wurde die Bibel gar nicht gelesen. Im Mittelalter, das war die Zeit, wo am wenigsten an die Bibel geglaubt wurde. Überhaupt nicht. Man kannte die Bibel nicht, selbst die Theologen nicht. Mittelalter hat mit Bibel nichts zu tun. Als das Mittelalter zu Ende war, zu Beginn der Neuzeit, als Luther anfing, da wurde die Bibel wieder gelesen und Dinge veränderten sich. Ey, was sind die Menschen komisch manchmal. Und alle kauen das nach und alle glauben das. Und sie wissen gar nicht, was sie für einen Blödsinn glauben. Und das sage ich jetzt nicht, um Menschen zu kritisieren, sondern ich bin dankbar, was Gott gewirkt hat. Wir haben heute die Bibel. Ist das nicht toll? Elia bestand darauf, dass alles getränkt wurde mit Wasser. Alles muss mit Wasser getränkt werden, weil er wusste, wenn das Wort Gottes nicht da ist, dann kommt das Feuer nicht. Wenn das Wasser nicht da ist, kommt das Feuer nicht. Es muss getränkt werden. Es hat sich vollgesogen. Fast 500 Liter Wasser auf dem kleinen Altar und auf dem Opfer. Das ist doch stark. Feuer und Wasser gehören zusammen. Geist, Wort und Geist gehören zusammen. Sie zusammen bewirken die kommende Erweckung. Amen. Ich habe mich gefragt, wo hat Elia das Wasser hergeholt? Es waren 3,5 Jahre Dürre zu der Zeit. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Und ich habe mich erkundigt und da auf dem Berg Karmel etwas weiter weg war der Bach Kishon. Und von da müssen sie es geholt haben. Also das Wasser muss herbeigeholt werden. Es muss herbeigeholt werden. Es ist nicht einfach da. Und der Bach, der hat bestimmt nicht viel Wasser gehabt. Das war mühsam. Sie haben das Wasser herbeigeholt. Und auch wir müssen das Wasser herbeiholen. Und du fragst vielleicht, woher? Wir haben doch alle eine Bibel zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie viele Übersetzungen ich habe. Ich weiß es nicht. In wie vielen Sprachen? Wir haben ja eine Bibelinflation. Ich meine jetzt nicht die Bibel, also es ist wichtig, dass du eine Bibel hast und ich empfehle dir auch mehrere Übersetzungen zu haben, das ist manchmal gut, habe ich auch, aber ich meine jetzt nicht jetzt das Buch, sondern ich meine das, was da drin steht, was Gott geschrieben hat, muss in allen Lebenslagen in unser Herz und herbeigeholt werden. Und da möchte ich jetzt kurz mit euch nochmal hingehen. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Egal in welche Ewigkeit, egal was noch kommt, egal wie die Zukunft aussieht mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Die Bibel deutet das ja nur an in 2 Kapiteln der Bibel. Manche machen da, als wenn da die ganze Bibel da voll ist. Aber egal wie es aussieht, Gottes Worte werden nie vergehen. Die haben ewig Bestand. Ist doch toll, ne? Okay, einige wichtige Punkte. Hole das Wort Gottes herbei gegen deine derzeitigen Umstände, egal wie deine Umstände jetzt in diesem Moment aussehen. Ich darf dir eine gute Botschaft weitergeben, deine Umstände sind nicht endgültig, oder? Aber das Wort Gottes ist endgültig, das ist ewig, das hat Bestand. Ich lese das jetzt nicht vor, diese Bibelstelle aus Römer 4 bezieht sich auf Abraham, der glaubte, so heißt es, als es eigentlich nichts mehr zu hoffen war. Der glaubte weiter. Ein Typ, der 90 Jahre alt war, soll noch ein Kind kriegen, Even. Keine Ahnung. Man sagt, ja, das war damals, aber auch damals war 90 Jahre alt. Und seine Frau auch, die war auch so alt. Er war dann hinterher fast 100. Aber er glaubte gegen deine Umstände. Hole das Wort Gottes herbei, gegen deine eigenen Gefühle. Ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen fühlst. Ich weiß aber, dass es Zeiten gibt und die sind manchmal unerklärlich und die kenne ich auch, wo es einem manchmal gefühlsmäßig nicht gut geht. Manchmal sage ich mir, ey, was hast du eigentlich? Ist doch alles okay? Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich einfach nicht gut. Ich weiß nicht warum. Aber auch deine Gefühle sind keine endgültige Größe in dir, sondern das Wort Gottes steht über deinen Gefühlen. Ich habe mich früher über dieses Wort geärgert in Philipper 4, Vers 4. So ein bisschen geärgert, nicht doll. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch, das ist ein Imperativ, das ist eine Befehlsform. Ich kann mich doch nicht einfach freuen. Was fällt dem Paulus ein da? Mir einfach sagen, ich soll mich jetzt freuen. Ich kann mich nicht freuen. Mir geht es mies. Ich will jetzt traurig sein oder sauer oder irgendwie. Aber der sagt, freut euch. Und der Hammer dabei ist, der hat das im Gefängnis geschrieben. Also der lag nicht schön am Mittelmeer oder im Indischen Ozean und die Sonne hat geschienen. Ist ja auch toll. Ist wirklich toll. Aber der war im Knast. Und da war es nicht schön. Er sagt, freut euch. Ich sage es nochmal, freut euch jetzt. Und die Gemeinde zu Philippi, die wurde gegründet, als er auch im Knast war. Als man ihn eingesperrt hatte. Und um Mitternacht fing sie an, den Herrn zu loben und zu preisen. Das ist Gottes Wort. Man kann sich immer freuen, weil wir einen neuen Geist haben. Und im Galater 5 steht, in diesen neuen Geist hinein hat Gott Freude gegeben. Die Freude ist da. Das ist das Geheimnis. Die muss ich nicht machen, die ist schon da, ich muss die nur freisetzen. Gegen deine eigenen Sorgen, auch aus dem Gefängnis. Ein paar Verse weiter, da sagt er, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ey, was sind das für starke Sachen? An Gottes Wort zu glauben, sich von Gottes Wort prägen zu lassen, von der Bibel und das zu erfahren. Hole Gottes Wort herbei gegen deine eigene Bitterkeit. Ja, ein Pastor ist ja nicht bitter. Kann er ja nicht, von Amts wegen nicht. Ich kann euch sagen, die Versuchung zur Bitterkeit ist genauso da. Kann ein Prophet bitter sein, Werner? Ja, siehst du. Die Versuchung ist da. Ich möchte jetzt nicht so. Manchmal habe ich auch komische Gedanken. Aber dann kommt Gottes Wort. Wem glaube ich meine Gedanken, mein Sauersein auf irgendjemand, der mir komisch gekommen ist? Kommt mal vor. Gottes Wort sagt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergebt ihnen. Einseitig, Vergebung ist immer einseitig. Zur Versöhnung braucht man zwei. Zur Vergebung brauchst du nur dich. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Halleluja, genau, Willi. Und jetzt das Letzte. Holt das Wort Gottes herbei gegen deine derzeitige finanzielle Situation, so sie denn nicht so gut ist. Wir haben das schon gehört von Tini. Hol das Wort Gottes herbei. Lass dich nicht von deinen Finanzen bestimmen. Ich lasse mich auch oft von meinen Finanzen bestimmen, auch was Gemeindearbeit, Gemeindedienst anbelangt, das gebe ich zu. Aber ich weiß, es ist richtig, Gottes Wort zu glauben und eine Saat zu sehen. Ich lese jetzt die Bibelstelle nicht, die kennt ihr, könnt euch aufschreiben. Da ist ein Bauer, der hat mehrere Kinder und dem geht es im Moment schlecht. Es geht ja hier um den Bauern, das ist jetzt nur ein Bild. Der Bauer bist du oder ich oder könnten wir sein. Und ihm geht es nicht gut. Der hat wenig Saat. Der hat nur einen Sack. Den hat er da. Und da sind tolle Sachen drin. Diese Saat, die könnte er jetzt aufessen mit seinen Kindern. Richtig gutes Mahl. Also irgendwas von backen, irgendwas machen. Und irgendwas Tolles damit veranstalten. schönes Essen, mehrere Male, vielleicht eine ganze Woche toll von Leben. Und dann ist es weg. Er kann aber auch eins machen. Er kann diese Saat in die Erde tun. Dann ist es auch weg. Im Moment ist es nicht so gut. Im Moment ist es mies. Im Moment punktuell ist das andere besser. Aber aus der Saat kommt etwas. Sie multipliziert sich, sie vervielfältigt sich. Und Gott hat die ganze Welt, alles von Anfang der Bibel an bis zum Ende, auch die geistliche Welt, auf das Prinzip von Saat und Ernte aufgebaut. Das ist ein göttliches Prinzip, was unwandelbar ist und was nicht aufzulösen ist. Das löst Gott nicht auf. Wenn du, ich sage jetzt mal ganz was Schlimmes, aber es ist Wahrheit. Ich glaube das. Wenn du keine Saat säst, kannst du 40 Tage für Finanzen fasten und beten und sie kommen nicht. Weil Gott sagt, ich mache es auf diese Art. Das ist die Art, wie ich es verfügt habe, wie ich es möchte. Und die ist so ganz einfach. Ist völlig einfach. Hole das Wort Gottes herbei gegen deine derzeitige finanzielle Situation. Glaube, was in Gottes Wort geschrieben steht, in all deinen, in jeder Situation, in der du bist und in der ich bin. Es gibt noch andere. Amen. Lasst uns das mitnehmen und dann wird das Feuer bleiben und immer wieder neu freigesetzt werden. Immer wieder neu. Wir werden nicht immer die gleichen Gefühle haben, wie wir auf der Blue Flame Konferenz hatten. Wie du das sagtest, ne? Als wenn du im Wunderland bist. Die werden wir nicht immer haben. Die werden wir auch nicht konservieren können wahrscheinlich. Es wird Probleme kommen, wir müssen arbeiten, wir haben einen komischen Chef. Eventuell. Aber wir dürfen das Feuer, das darf weiterbrennen und das soll weiterbrennen, das wird weiterbrennen. Amen. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte dafür beten, dass wir wirklich Menschen sind, die im Wort Gottes leben, die wirklich darin leben, jeden Tag, immer wieder. Das ist kein Krampf, das ist nichts Enges, das ist etwas Weites und Schönes und Großes und ein wunderbares Vorrecht, was Gott uns allen gegeben hat. Ich weiß nicht, ob alle, die hier sind, Jesus kennen und im Glauben stehen. Aber ich sage zu jedem, ich habe es ja selber erlebt, besorgt dir eine Bibel und lest drin. Nicht um unter dem Nachtkissen irgendwie zu tun, lest da drin. Lest Gottes Wort und es wird etwas ganz Tolles in deinem Leben geschehen. Lass uns beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen und ich möchte das in eurem Leben freisetzen. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass wir die Bibel haben, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du damals, zumindest hier bei uns in Deutschland, einen Menschen gebraucht hast, der die Bibel übersetzt hat, dem du Verständnis gegeben hast, Herr, der den Mut auch hatte, Herr, der gestanden ist gegen den Geist der Zeit, weil es ihm ein Anliegen war, dass die Menschen dein Wort haben, Herr. Halleluja. Und dafür können wir dankbar sein, Herr, dass es solche Menschen gegeben hat, die mutig sind, die Fehler hatten, aber die trotzdem mutig waren und das gemacht haben, wovon wir heute profitieren. Herr, und das ist durch deinen Geist geschehen, Herr, durch deinen Geist, Herr. Herr, und ich bitte dich auch für uns, Herr, dass jeder von uns Situationen verändert, vielleicht sogar politische Geschehnisse verändert, Dinge verändert, gegen den Zeitgeist steht, sich von dir gebrauchen lässt, Herr. Halleluja. Auch was unsere persönliche Situation anbelangt, unsere Umstände, unsere Gefühle, unsere Nöte, unsere Bitterkeit, die wir eventuell haben, unsere finanzielle Situation oder andere Dinge. Herr, ich möchte dein Wort freisetzen und ich bitte dich, Herr, dass wir in die Lage versetzt werden und das auch wirklich tun, eine Entscheidung zu treffen, nach deinem Wort zu leben. Dein Wort ist die Wahrheit, Herr. Und so segne ich dafür meine Geschwister, alle, die hier sind, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass wir es gerade in den schwierigen Situationen tun. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen.